Es ist Mittwoch, der 22. März.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie endlich mal wieder bei uns zu Gast ist. Das letzte Mal ist schon wieder entsetzlich lange her. Man weiß ja auch nie genau, wo sie es gerade hin verschlagen hat. Zeit, Taz, Weserkurier. Jetzt begrüße ich sie in ihrer Funktion als Politikreporterin beim Fokus. Herzlich willkommen, Anja Meyer.
Hallo Micky, alles richtig so, ja?
Ja, ja, unter anderem. Du bist doch, glaube ich, gerade in, bist du in Weimar? Wo hältst du dich gerade auf?
Ja, ich befinde mich in Weimar in einem Bio-Hotel, weil hier tagt gerade die Grünen-Fraktion. Und ich habe mir dem Anlass entsprechend ein wirklich sehr, sehr zu empfehlendes Hotel gemietet.
Genau. Okay, die Ergebnisse dessen, die werden wir gleich nochmal besprechen. Vorweg möchte ich natürlich allen Muslimen, Musliminnen ganz herzlich gratulieren, denn der Ramadan beginnt und ich muss natürlich auf der anderen Seite was sind das? Die Fischeristi, muss ich natürlich die traurige Botschaft überbringen. Helene Fischer hat eine Rippenfraktur. Die Fans in Bremen haben es schon mitbekommen. Der Tourstart ist ausgefallen, in Köln auch. Und es ist natürlich im Grunde genommen wahrscheinlich der größte Sündenfall der Geschichte, was eine Rippe anbelangt, seitdem Adam eine opfern musste für Eva. Mhm. Also Anja, du bist ja eine Musikkonnoisseurin, das haben wir schon mehrfach festgestellt.
Ach ja.
Wo warst du? Wo warst du, als Helene Fischer sich die Rippen gebrochen hat?
Das ist interessant, weil das war am Montagabend, glaube ich, da kam das als Eilmeldung über die dpa.
Ja.
Und da habe ich einfach mal spaßeshalber, man kann bei den dpa-Meldungen die Priorität hochsetzen oder runtersetzen. Und ich habe das mal einfach alles hoch. Und da war Helene Fischer zusammen mit Xi Jinping in Moskau. Das war ungefähr die gleiche Wertigkeit.
Ach, wie lustig. Ja, hätte man Helene Fischer nach Moskau geschickt, hätte es vermutlich ähnliche Ergebnisse gegeben wie jetzt, zumindest was den Frieden angeht. Alles Weitere, das nehmen wir uns jetzt mal vor.
Die Schlagzeile des Tages.
Die kommt von der Tagesschau. Schießstaatsbesuch in Moskau. Putin lobt Chinas Friedensinitiative. Ja, das ist so. Es gibt ja ein Papier, ein Ukraine-Papier als Basis für eine friedliche Lösung. Und da sagt Putin, also doch, wir finden, dass viele der Positionen des von China vorgebrachten Friedensplans mit den russischen Ansätzen übereinstimmen und als Grundlage für eine friedliche Lösung genommen werden können, sobald der Westen und Kiew dazu bereit sind. Also wir halten fest, es ist im Grunde genommen, es hat sich überhaupt nichts verändert.
Nee, das ist so eine klassische Wenn-Dann-Situation, ja. Also wenn ihr dies, dann das, ja. Mhm. Aber es war natürlich auch eine massive Machtdemonstration. Also das war so ganz großer Kreml-Zirkus, was wir da gesehen haben, ja.
Ja.
Also lange Teppiche und also allein die Staatsflaggen der beiden waren ja dreimal so groß wie die beiden Jungs, die da vorne standen, ja. Und dazwischen gab's, ich habe das mir genau angeschaut am Dienstagabend. Und das, so eine, zwei Frauen saßen dazwischen, ansonsten alles Jungs.
Immerhin.
Und das ist halt richtig prächtig, Ehrengarde, goldene Türen, lange Tische und so weiter.
Ja.
Und ja, es hat mich ein bisschen, ehrlich gesagt, der Vergleich hinkt wahrscheinlich, aber ein bisschen an Melania Trump erinnert, die mal das Weiße Haus in so eine Weihnachtshöhle verwandelt hat.
Stimmt.
Also so in etwa. Aber die Sache hat natürlich ein wirklich sehr ernsten Kern.
Ja, ja.
Also,
ja, klar.
Ja, ja.
Naja, es gibt ja, wie gesagt, diese Friedensinitiative und die ruft zu einem Waffenstillstand und Gesprächen auf. Also das hätte also auch statt Xi Jinping genauso von Ralf Stegner kommen können. Also es ist halt, es ist natürlich nichts wert. Was für Putin natürlich viel mehr wert ist in dem Zusammenhang, ist natürlich nochmal dieses Wirtschaftsabkommen, dass halt einfach China bis auf Weiteres sehr viel mehr Öl und Gas von Putin kauft. Wird. Außerdem wird im Gegenzug Putin, Russland wird mit mehr Elektrotechnik beliefert. Mhm. Also das ist für beide Seiten wirtschaftlich ein gutes Abkommen. Natürlich vor allen Dingen für Xi Jinping, bei dem man sich ja eh die Frage stellen muss, ob dieser Kriegszustand, so wie er jetzt gerade ist, das heißt dieser, wie man so gerne sagt, der Abnutzungskrieg, ob das nicht eigentlich für China sogar die ideale Situation ist. Denn die USA sind beschäftigt, Europa, Deutschland ist beschäftigt, auch wirtschaftlich wirtschaftlich geschwächt durch die Situation. Auf der anderen Seite kriegt man sehr billig Öl und Gas aus Russland. Das ist für die eigene Wirtschaft, wo es auch nicht so super läuft, total gut. Also im Grunde genommen würde sich doch aus der Position von Xi Jinping das doch lohnen, dass das ewig so weitergeht, oder?
Ja, also wenn man Russland als großen Absatzmarkt sieht, dann schon. Aber ich glaube, Xi Jinping ist eigentlich auch ein Politiker, der quasi perspektivisch denkt. Das hoffen wir doch zumindest.
Ja.
Und dem ist natürlich auch klar, dass nicht alles nur zwischen Russland und China passieren kann. Die Welt ist doch schon ein bisschen größer.
Ja.
Und jetzt geht es halt darum, dass ja Russland das ganze die ganze Energie abkauft und dafür an Russland die chinesischen Produkte verkauft. Ich habe bei der ARD eine interessante Kurzreportage gesehen, da von dieser russisch-chinesischen Grenze, wo die Russinnen und Russen jetzt sagen, sie freuen sich, weil auch die chinesischen Produkte jetzt eine höhere Qualität bekommen.
Na guck, also bitte.
Also ja, es ja. geht voran. Aber naja, ich muss sagen, wir wissen ja alle, inzwischen sterben da irgendwie Menschen in diesem Ukraine-Krieg und man hofft so ein bisschen, dass der Xi den Waldemar doch mal zur Seite nimmt. Tja. Irgendwie zwischen den ganzen Geschäftsgesprächen schon mal ein ernstes Wort mit ihm spricht und irgendwie, dass es vielleicht doch irgendwann mal in eine Lösung mündet.
Total. Wo du gerade auf Melania Trump zu sprechen gekommen bist, kurze Side-Note. Gestern habe ich mit meiner Tochter kurz, nebenbei liefen die Nachrichten und dann sah man Melania Trump im Zusammenhang mit Stormy Daniels und meine Tochter guckte plötzlich mit ihren 7 Jahren, was? Der hat eine Frau, der, diese total genuine, dieses Entsetzen, ja, so aus der weiblichen Perspektive eines 7-jährigen Mädchens, die sich das nicht vorstellen konnte, fand ich bemerkenswert.
Ja, übrigens, das muss man sagen,
er ist noch nicht eingeknastet, ne? Er ist noch nicht eingeknastet zur Stunde.
Nee. Na, grüß mal deine Tochter, das finde ich, kannst du eher mal sagen, das fühlen sehr viele Menschen, diesen Reflex löst dieses Paar immer wieder aus, ja.
Das hat mich überrascht.
Letzte Generation plant offenbar Parteigründung. Das entnehme ich der Augsburger Allgemeinen. Die Klimaaktivisten der letzten Generation planen offenbar die Gründung einer Partei. Das kündigten Mitglieder bei einem internationalen Vernetzungstreffen an. Ja, es ist vernetzt, also zusammen mit der britischen Organisation Just Stop Oil und der italienischen Ultima. Klingt einfach viel besser, ne? Ultima Generazione.
Ja, die haben's halt
oder man
drauf,
wünscht
ja.
es, man möchte. Es ist einfach, es ist toll. Und sie kündigen an, dass sie sich bemühen, eine politische Partei zu gründen, die nicht Partei der letzten Generation heißt oder irgendetwas anderes. Alternative für Doomsday ist vielleicht nicht besonders glücklich, was das Akronym angeht. Da kann man noch ein bisschen dran arbeiten. Aber sie wollen tatsächlich eine Partei gründen, denn sie versprechen sich auch davon, dass Spendeneinnahmen effektiver generiert und verwaltet werden können.
Ja, das ist super, oder?
Lustig, ne?
Das hat so eine gewisse Kühle, oder? Also also wenn du sagst, das überrascht dich, mich überrascht das ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, eine Bewegung, die in der Lage ist, einen Verein zu gründen und auch schon eine GmbH gegründet hat, ja, die könnte natürlich auch eine Partei gründen. Also es liegt nahe.
Ja. Mit beschränkter Haftung finde ich in dem Zusammenhang natürlich total gut.
Ja, genau. Diese Regelkonformität ist total süß. Ich stelle mir diese vor beim Notartermin. Entschuldigung, den muss ich einfach, wenn sie die Hände frei hatten. Aber für realistisch halte ich das trotzdem überhaupt nicht. Also sehr viel einfacher und wirksamer, eine Gegenbewegung zu sein, als eine Dafürbewegung. Ja? Also da können die sich vielleicht mal mit Luisa Neubauer zusammenschließen, die weiß, wie man es macht. Ja?
Ja.
Die ist auch Grünen-Mitglied und damit sprechberechtigt und sprechfähig für die Fridays for Future Leute und mischt das System von innen auf.
Ja.
Also das man hat immer so einen Bock, ne? Man denkt irgendwie, komm, lasst uns daraus jetzt irgendwie was Richtiges machen. Aber das bedeutet immer auch zum Beispiel, dass man Hierarchien akzeptieren müsste.
Ja.
Und ich glaube, das schon allein daran dürfte es scheitern. Also liebe Leute, passt
richtig,
einfach
ja.
auf, was ihr euch wünscht. Das kann man dazu sagen.
Es wäre allerdings die erste Partei, bei der sich die Spitzenkandidaten quasi also selber an den Mast kleben, anstatt die Plakate. Ne? Muss man an der Stelle vielleicht auch mal sagen, guck, ich bin's, ihr Spitzenkandidat.
Ja.
Entschuldige bitte, ihr konntet ihn nicht liegen lassen.
Ja, ich
aber
konnte den auch nicht liegen lassen.
Aber wie diese Klimaliste, ne? Also ich glaube, Habeck und Co. fänden das jetzt wahrscheinlich nicht so toll, wenn es das wirklich gäbe, weil dann gehen da doch nochmal so 1-2% flöten, oder?
Ja, das war heute ein Thema bei der Pressekonferenz hier in Weimar. Da waren die beiden Fraktionsvorsitzenden und Robert Habeck und Annalena Baerbock da und die wurden gefragt, was sie davon halten und da haben sie natürlich ganz großzügig gesagt, hier kann jeder jede Partei gründen, wie er will und das stimmt ja auch. Also da können die, glaube ich, relativ beruhigt sein. Ich glaube, die Zustimmungswerte zur letzten Generation so am Wahltag sind, glaube ich, nicht so groß.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Habeck geht auf Ampelkollegen los. Da haben wir keinen Bock drauf. Ja, das entnehme ich deinem Fokus. Die Grünen haben massive Unzufriedenheit mit der aktuellen Arbeit der Ampelkoalition geäußert. Zu Beginn einer Klausurtagung der Bundestagsfraktion in Weimar warf Robert Habeck den Koalitionspartnern insbesondere einen Mangel an klimapolitischem Ehrgeiz vor. Es kann nicht sein, dass in einer Fortschrittskoalition nur ein Koalitionspartner für den Fortschritt verantwortlich ist und die anderen für die Verhinderung von Fortschritt. Das sagte Habeck. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, auf welchen Koalitionspartner ist das gemünzt? Da käme man natürlich wahrscheinlich relativ schnell auf die Liberalen, Stichwort E-Fuels, Verbrenner aus. Aber so ganz an der SPD vorbei geht das ja auch nicht. Denn mein Eindruck ist, Olaf Scholz ist oft gar nicht so unglücklich mit dem, was die FDP da so vorbringt an Sorgen und Nöten. Denn seiner persönlichen Position ist das möglicherweise teilweise gar nicht so unähnlich. Aber er muss es halt nicht sagen, weil dafür kommt ja dann Lindner oder Wissing um die Ecke.
Nee, das glaube ich eigentlich nicht.
Nee?
Nee, ich glaube nicht. Also es ist ja so, dass diese Koalition als, ich wiederhole mal, was wir vor über einem Jahr gehört haben, Fortschrittskoalition, ja, und Freiheitsenergie. Ich erinnere nur gerne an die großen, großen Worte, die jetzt nicht nur auf grüner Seite gefallen sind, sondern auch sehr gerne bei der FDP und auch bei der SPD.
Ja.
Also, und es kann eigentlich nicht Olaf Scholz Interesse sein, dass diese Koalition zusehends dysfunktional ist. Also 4 Jahre ist so eine Wahlperiode. Ja, davon ist erstmal ein Jahr berappeln, dann 2 Jahre arbeiten, dann ein Jahr Wahlkampf. Also wir sind jetzt im Jahr 2 und die müssen irgendwie mal zu Potte kommen miteinander.
Ja.
Und im Moment ist es ja so, dass die einen machen Tempo und damit meine ich jetzt tatsächlich die Grünen und die anderen sagen, was alles nicht geht.
Ja.
Und das nervt meiner Meinung nach auch nicht nur die Grünen. Also gucken wir mal so auf Gebäude, Energiesanierung und so weiter. Da schaltet sich ja auch Clara Geiwitz zum Beispiel ein.
Mhm.
Also es ist einfach gerade so eine, ich finde, so eine bisschen Unterforderung der Intelligenz der Wähler, was wir da gerade sehen. Ja,
ja.
Also jeder quengelt irgendwie rum und das stimmt schon. Also Robert Habeck ist ja heute für seine Verhältnisse so richtig sauer geworden.
Mhm.
Ja, der hat ja dann wirklich da eben gesagt, es kann nicht sein, dass nur die einen immer vorangehen und die anderen immer sagen, was nicht geht.
Ja.
Und da hat er recht, muss ich jetzt mal sagen.
Wobei ich dachte, die Grünen sind die Partei, die sagen, was nicht geht. Die sind doch diejenigen, die sagen, wir reißen euch ab 2024 alle Ölheizungen raus.
Ja, genau. So sieht's doch aus.
Ja.
Ne? Genau. Herr Habeck kommt zu dir nach Hause,
klingelt,
fordert den Kellerschlüssel und geht raus und reißt die Heizung raus.
Genau. Richtig. Richtig. Höchstpersönlich.
Ja. Also ich finde, diese Kampagne da gerade nervt einfach.
Ja, nur die Frage ist natürlich, also was man, glaube ich, sagen kann, Habeck ist mit Sicherheit der ambitionierteste Teil der Koalition oder die Grünen, die haben natürlich sehr konkrete Zielsetzungen, was die Energiewende angeht, was die Befreiung von fossiler Energie angeht. Das ist ja gut und richtig. Das bedeutet aber natürlich auch, dass sie sicherlich auch die kostenintensivste Partei derzeit sind, was die Bürgerinnen und Bürger angeht, die jetzt panisch plötzlich alle nochmal Öl- und Gasheizungen kaufen, damit sie die für die nächsten 20 Jahre betreiben können. Also die berühmte Lenkungswirkung geht natürlich momentan komplett nach hinten los, so wie es scheint. Auf der anderen Seite hast du die FDP, die Stichwort Verbrenner aus, ja schon in den Koalitionsvertrag reingeschrieben haben. Leute, denkt bitte daran, mit der EU-Kommission zu klären, ob es diesen Passus mit den E-Fuels bitte weiterhin geben kann. Das heißt, das ist ja nicht irgendwas, was plötzlich in den Sinn gekommen ist, sondern es war ja auch immer Teil des Koalitionsvertrages. Also, dass sie sich jetzt querstellen und sagen, ey Leute, vergesst uns die E-Fuels nicht, ist da zunächst einmal nachvollziehbar, auch wenn es jetzt allen auf den Geist geht und die sagen, jetzt löst euch endlich von diesen E-Fuels. Ich finde diese Verbrennergeschichte insofern ganz witzig, weil es doch jetzt diesen Kompromiss mit der EU-Kommission geben soll, dass man schon, also grundsätzlich Verbrenner weiter bauen kann, die dann auf E-Fuels laufen. Nur wenn man ab 2045 oder wann das dann ist, wirklich dann nochmal Benzin oder Diesel in den Verbrenner reinhaut, der eigentlich nur noch mit E-Fuels laufen kann, dann erkennt das Auto das und wird automatisch abgeschaltet. Dass er nicht gleich in die Luft fliegt, ist ja schon erstaunlich, ne?
Naja, Also ich bin keine Energieexpertin, aber alles, was ich bis jetzt verstanden habe, ist, dass E-Fuels eigentlich Fantasy ist, ja? Also teuer, im Grunde nicht machbar, ja?
Ja.
Und dass die FDP auf etwas beharrt, was im Grunde überhaupt nicht, also quasi realitätsfern ist, was wir hier gerade
erleben. Stand jetzt.
Ja, Stand jetzt. Naja, gut. Ich meine, jetzt ist jetzt. Also klar.
Ja, aber wo, hallo? Was heißt denn jetzt ist jetzt? Wo ist denn da der Blick in die Zukunft? Ja, wo ist denn das Visionäre,
genau,
Frau Meier?
Ich bitte Sie. Technologieoffenheit, genau. Ja. Damit, ne, kann man sich ja immer schön rausreden. Genau, mit etwas, was noch nicht existiert. Aber dieser Krieg und die Energiekrise, die sind jetzt.
Ja, ja.
Und die Berichte der Klimaorganisation sind auch jetzt. Ja, also ich finde das echt, also mich ärgert das total. Ich stelle mir so vor, also ich erinnere mich, als der Koalitionsvertrag unterschrieben wurde, ja, da habe ich mit Politikerinnen und Politikern gesprochen und es war so ein Hauch von Aufbruch, ja, jetzt geht's los.
Ja,
jeder kriegt einen Teil und wir machen das aber zusammen und wir machen uns nicht fertig gegenseitig. Jetzt sind wir über ein Jahr weiter und es ist genau das eingetreten, was nicht eintreten sollte. Und man fragt sich, ist jetzt eigentlich die FDP mit der Union in der Koalition oder was? Also man muss sich ja nur mal 5 Minuten vorstellen, wie sich dieses Land bewegen könnte, ja, wenn die sich irgendwie auch quasi miteinander reden würden. Also diese Fraktionsklausur hier in Weimar, ja, also die Pressestatements, ich hatte immer das Gefühl, das ist quasi so eine Art Brieftaube an Christian Lindner. Also und an den Kanzler. Es ist offensichtlich, redet niemand miteinander. Mhm. Und das ist natürlich nicht das, was wir hier gerade gebrauchen können, als Land und als Gesellschaft nicht. Und ich finde es wirklich deprimierend. Und jetzt auch dieses auf Papi zeigen und sagen, der Olaf soll mal, ja. Ja, der Olaf muss auch aufpassen, wie er mit seiner Richtlinienkompetenz haushaltet. Das kannst du auch nicht alle 4 Wochen machen, dann bist du nämlich schwach. Ja?
Tatsache.
Also Entschuldigung, das klingt jetzt ein bisschen stammtischmäßig, aber es ist halt einfach so simpel sind ja im Grunde diese Machtmechanismen. Du kannst es nicht ständig überziehen und überdehnen. Du musst, die Leute haben dich nicht gewählt dafür, dass du die ganze Zeit mit dem Finger auf den anderen zeigst und sagst, der soll mal. Das geht so nicht.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Mashing. Grüne schlagen bei Rechtsreform Verschmelzung von Nachnamen vor. Das berichtet der Spiegel. Heiratet ein Herr Schneider eine Frau Müller, könnten sie sich künftig Schnüller nennen. Eine solche Namensverschmelzung schlagen jedenfalls die Grünen vor. Ein Koalitionspartner ist irritiert über den Vorstoß. Im Zuge der von Justizminister Marco Buschmann geplanten Reform des Namensrechts haben die Grünen auch eine Verschmelzung von Nachnamen ins Gespräch gebracht. Also das sogenannte Mashing. Also anstatt, dass die Nachnamen jetzt per Bindestrich zusammengeführt werden, ne? Strack-Zimmermann, also man kennt es ja aus der FDP, Leutheimer Schnarrenberger, Strack-Zimmermann, was weiß ich.
Die rechtspolitische Sprecherin der FDP heißt Helling Plan.
So, bitte. Also, genau, so Dugnus Ascheberg, also gerade in der FDP stark, so kennt man ja. Und dann ist es aber, dass jetzt Helge Limburg, der rechtspolitische Sprecher der Grünen, hat gesagt, ja Moment, es gibt ja auch das Mashing, also wenn zum Beispiel ein Herr James seine Partnerin Harrison heiratet, dann könnte das Paar über das sogenannte Mashing den gemeinsamen Namen Jamison tragen. Das ist doch so ein bisschen so Brangelina, Bennifer, wir kennen das aus der Showbranche. Guck mal, Putin und Jinping, das Liebespaar, die könnten demnächst Puping heißen. Oder So-Jung Kim und Gerhard Schröder wären Köder.
Ich wusste, dass dir dazu was einfällt.
Ja, so, zumindest aus der Hüfte. Es gibt so, oder Angela Merkel und Joachim Sauer plötzlich Mauer.
Ja.
Und da würden natürlich viele Verschwörungsideologen sagen, wir haben es doch immer gewusst, was da alles geht.
Ja, da geht eine Menge, aber ich finde auch diesen Reflex jetzt, dieses was soll denn das? Ne? Das ist so das deutsche Staunen. Ne? Brauchen wir nicht, kennen wir nicht, brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Naja, also warten wir es mal ab.
Es ist ja eigentlich, also natürlich, klar, es klingt erstmal ein bisschen irre, weil wir haben uns halt an so Namen gewöhnt wie Ingrid Matthäus Meyer oder so. Ne? Also es gibt ja nur Herr Müller-Lüdenscheid, das ist alles legendär. So richtig smooth sind diese Namen ja nun auch nicht wirklich. Das kann man ja nur wirklich nicht behaupten. Wenn man sich dem mal so öffnen würde, dem Mashing, dann könnten ja vergleichsweise smoothe Nachnamen dabei rauskommen.
Ja, Menschen
und würden,
wie ich, die Meier heißen, könnten sich was Schönes zusammenbasteln, genau.
Ja. Naja, eben, ne? Du könntest was weiß ich, keine Ahnung, mit wem du da also namentlich nominell verschmelzen könntest. Da wäre plötzlich irgendwie was weiß ich, mit Schaumburg-Lippe und so, da wird noch einiges gehen, sage ich mal. Ich habe das mal für mich durchgespielt. Also Hassania und Beisenherz, da käme tatsächlich Hasenherz bei raus. Das ist doch toll.
Das ist doch voll süß.
Ja, also Anna,
das finde ich richtig romantisch.
Anna Schneider von der Welt schmäht mit Hasenherz natürlich immer Leute, die allzu staatsgläubig sind. Ja. Liebe Grüße an der Stelle. Aber Hasenherz wäre doch toll. Du gehst zum Standesbeamten und sagst, ich würde gerne Hasenherz heißen.
Ja, ne? Aber why? Ich meine, wenn man Beisenherz heißt und Hasania, ich meine, beides geil, oder?
Also, ja, finde ich auch, oder?
Also jedenfalls, wie auch immer, da können sich die Leute mal ein bisschen locker machen. Ich glaube, da wird es schon Liebhaber geben, dieser kleinen Nische. Die völlig egal ist in der, muss man jetzt auch mal sagen, die komplett egal ist angesichts der Probleme, die diese Koalition gerade hat. Aber bitte.
Ja. Bei der Gelegenheit sei übrigens angemerkt, ein Paar hat nun wirklich überhaupt gar kein Problem damit. Und das sind Christian und Bettina Wulff, die haben nämlich gerade zum dritten Mal geheiratet. Bettina Wulff erinnert sich schon überhaupt nicht mehr an ihren Mädchennamen. Und Christian Wulff hat, glaube ich. Körner, ne? Genau.
Körner.
Bettina Wulff hat häufiger geheiratet als Katie Price. Und Christian Wulff, der hat, glaube ich, schon häufiger am Altar gestanden als Kardinal Wölki mittlerweile. Das ist ja wirklich faszinierend. Jetzt meine Frage an dich als Frau Anja. Ist Christian Wulff einfach ein so geiler Typ, dass Bettina Wulff eigentlich nichts anderes übrig blieb, als sich nach diversen Fremdverpartnerungen immer wieder zurück zu Christian Wulff zu begeben? Ist er so ein bisschen, ist er der Brad Pitt aus Niedersachsen, aus Großburg-Wedel? Was ist es?
Also erstmal muss ich zurückweisen, dass du mir eine Frage an dich als Frau stellst. Ja. Das ist ein bisschen schwierig, aber ich erinnere mich, Bettina Wulff hat ja mal so ein Buch geschrieben.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, Abseits des Protokolls oder so ähnlich, irgend sowas.
Im Riva Verlag auf jeden Fall,
ja,
das weiß ich noch.
Ja, hat sich ja dahingehend geäußert, der Christian sei so ein bisschen reizarm, ne? Also das war natürlich in der Trennungsphase. Ja,
ist richtig.
So, und nun geht's wieder voran, ja, jetzt ist es Nummer 3, also ist, glaube ich, auch erst die 2,5. wirkliche Trauung, wenn ich das richtig, die sind, glaube ich, zwischendurch und waren nur getrennt und dann haben sie aber nach der standesamtlich nochmal kirchlich geheiratet, also man weiß es nicht mehr.
Okay.
Also wie auch immer, ich will keine Klagen hören, wenn dieses Experiment erneut in eine kritische Phase eintritt. Also wenn man sich mal überlegt, wir sprechen hier eigentlich über einen ehemaligen Bundespräsident, der war nur 2 Jahre Bundespräsident, aber trotzdem, also wie das anhält, dieses Interesse auch an diesem Mann, der, glaube ich, auch politisch durchaus Jobs macht. Ja?
Ja.
Aber was ist er? Er ist immer irgendwie der Ex oder aktuelle Mann von Bettina. Ja, der Mann mit dem Bobbycar. Schwierig. Mhm. Also viel Spaß, macht's.
Ich merke schon, du willst das einfach nur hinter dich bringen. Meine Lieblingsszene war damals, als Christian Wulff neu mit ihr zusammenkam und er dann diesen Waldspaziergang mit ihr machte und dann aber wohl vorher schon Fotografen Bescheid gab und sagte, da hinten am Ende des Waldes, da komme ich dann gleich mit ihr raus. Und dann stand diese Papala Paparazzi-Meute da und dann kam er mit Bettina und sah natürlich die Fotografen und dann, was macht ihr denn alle hier? Wo kommt ihr denn her? Er wusste natürlich. Das fand ich sehr gut.
Ja. Daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern.
Nein. Das war wirklich, Hollywood ist jetzt in Großburg-Wedel. Ansonsten sehe ich das so, weil sie hatte ja immer mal wieder jemand anderen. Sie hatte, glaube ich, mal einen Sportmanager, dann den Musiklehrer ihrer Tochter. Aber am Ende ist es immer wieder Christian Wulff. Ist sie, also im übertragenen Sinne, nicht technologieoffen? Ist Christian Wulff ihre emotionale Öl- und Gasheizung, so an der sie festhängt?
Die niemand rausreißen wird und die man noch reparieren kann.
Ja. Ja.
Also man soll nur keine neue einbauen, wenn ich mal Robert Habeck von heute zitieren darf. Wenn wir bei diesem Bild bleiben, da kriege ich immer wirklich Kopfkino gerade. Vielleicht ist ja ihre kleine Gasheizung oder die Ölheizung, man weiß es nicht genau.
Das gibt's doch gar nicht.
Virologe warnt vor neuer Corona-Variante. Das erzählt nämlich der Hamburger Morgenpost. In Indien ist eine neue Untervariante des Coronavirus aufgetreten und sorgte dort bereits in den letzten 2 Wochen für einen starken Anstieg der Neuinfektion. Auch in Deutschland wurde die neue Mutation mit dem Namen Arcturus bereits nachgewiesen.
Oh.
Das klingt erstmal so ein bisschen wie so ein Marvel-Held, irgendwie Arcturus.
Der sich so entfaltet, wo so Gelenke klicken und so.
Genau, so. Oder von He-Man einer, ne? Arcturus, so Skeletors Gehilfe. Und wird aber auch XBB 1.16 genannt, eine Untervariante von Omikron. In Indien ist man sich ein bisschen uneinig. Der eine Experte sagt, man muss sich Sorgen machen. Ein anderer sagt, nein, kein Grund zur Panik, die meisten Fälle sind nicht schwerwiegend und mit angemessenem Verhalten kann man die Ansteckung eindämmen. Ich neige auch dazu, jetzt mal zu behaupten, wir müssen uns jetzt nicht komplett in Panik begeben, denn es ist eine Untervariante von Omikron und da haben wir ja nun auch gelernt, die Dinger werden immer ansteckender, aber im Verhältnis dazu jetzt nicht mehr gefährlicher. Trotzdem muss ich sagen, als ich heute die Meldung mit reingenommen habe, neue Variante Arcturus, also meine erste Reaktion war so ein bisschen wie Elton John auf den Brit Awards, als er damals hörte, dass Madonna bester Live-Künstler ist. Oh, fuck off! Das war so meine erste Reaktion, wo ich dachte, wirklich so, hau ab, ey. Wir haben wirklich genug Probleme. Jetzt kommt noch eine Bankenkrise und da kommt irgendwo Corona wieder mit seinem hässlichen Kopf aus dem Loch und sagt, huhu, ich bin Arcturus. Nee, komm, jetzt wirklich mal langsam Ruhe.
Ich habe da eine andere Strategie. Ich sage immer mir so, sagt Bescheid, wenn es ernst wird. Also sagt Bescheid, wenn ich was machen soll.
Ja.
Bis dahin regelt das irgendwie. Dafür haben wir ja Politikerinnen und Politiker. Gerade gestern hat meine Corona-App wieder die rote Karte gezeigt. Ja, wo man
ach,
so,
guck mal. Boah.
Aber das ist inzwischen auch so, das ist so kurzes Zusammenzucken. Ja, weil, also die Infektion, die war wirklich nicht witzig.
Ja.
Und dann aber denkt man so, na, weitermachen und zusehen, dass man niemanden gefährdet. Und das ist erstmal das für den Moment. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Eben.
Ja, sagt Bescheid, wenn es ernst wird.
Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
8% der Deutschen wünschen sich einen König. Das entnehme ich NTV. Es gibt eine Forsa-Umfrage für den Stern und da sagen 8% der Befragten, dass sie sich in Deutschland eine Königin oder einen König als repräsentatives Staatsoberhaupt wünschen, anstatt des Bundespräsidenten oder einer Bundespräsidentin. Ja, das ist doch, also wir haben ja mit Heinrich Prinz Reuß dem 13. hätten wir ja um ein Haar... Wäre es ja fast wieder so weit gewesen. Aber da musste ja wieder mal der Staatsschutz uns dazwischen funken. Sonst hätten wir es ja jetzt. So. Und jetzt
und so
frage ich
Netten,
natürlich
ne?
dich als, als nicht nur als Frau, Anja, sondern jetzt auch noch als Frau und Royalistin. Wie sehr fieberst du einem König entgegen? Einem deutschen König?
Nun, also angucken, ja, haben wollen auf keinen Fall. Aber ich muss sagen, ich bin ein riesen Fan von The Crown, wie, glaube ich, gefühlt irgendwie jeder, fast jeder Mensch,
sehr viele,
den ich kenne. Ich habe es geliebt und ich warte darauf, dass es weitergeht. Ich krieg nicht genug davon, aber das können die schön für sich behalten. Das ist eine Inselbegabung, würde ich mal sagen.
Ja, das ist Inselbegabung trifft es in dem Zusammenhang natürlich wirklich ganz hervorragend.
Ja,
deswegen lassen wir es mal.
Genau.
Ja, absolut. Deswegen, wir kommen gleich mal zu einer anderen, auch in gewisser Hinsicht, Inselbegabung.
Gewinner des Tages.
Wichtigster Kulturpreis der US-Regierung, Joe Biden, zeichnet Bruce Springsteen und Vera Wang aus. Das berichtet der Spiegel. Höchste Ehren vom US-Präsidenten mit der National Medal of Arts ehrt Joe Biden in diesem Jahr unter anderem den Musiker Bruce Springsteen, die Designerin Vera Wang und die Schauspielerin Julia Louis-Dreyfus. Und das hat damit zu tun, es geht um Künstler, die einen besonderen Beitrag zur amerikanischen Kultur geleistet haben. So hat zum Beispiel Designerin Vera Wang Schönheit und Stil für alle zugänglich gemacht. Und Bruce Springsteen wiederum, Zitat, seine Musik feiert unsere Triumphe, heilt unsere Wunden und gibt uns Hoffnung, indem sie den unnachgiebigen Geist dessen einfängt, was es bedeutet, Amerikaner zu sein.
Ja, voll süß.
Das kann man, glaube ich, im Falle von Bruce Springsteen aber auch wirklich so sagen, oder? Also gibt es einen amerikanischeren Künstler als Bruce Springsteen?
Ja. Darf ich da ein bisschen dazwischen machen? Also Bruce Springsteen, ja, wird ja bei mir zu Hause auch gespielt.
Ja.
Nicht von mir, ja. Und ich habe immer so den Eindruck, das ist so eine Bro-Sache.
Ah ja, okay.
Also mein Mann liebt den, mein Schwiegersohn liebt den und dessen Vater liebt den auch und so. Und das sind immer so ganz große Gefühle und die sind dann so geknarzt, vorgetragen.
Ja.
Und ich bin auch, ich lächle dann ganz milde und so, aber ich sag dann irgendwann, ja, okay, aber nach ein, zwei Songs ist Schluss. Also es gibt auch eine schöne Erinnerung. Ich war 1989, glaube ich, oder 88 vor dem Mauerfall jedenfalls noch in Weißensee beim Bruce Springsteen Konzert und habe es schon damals nicht kapiert. Ich habe es nicht kapiert.
Ja.
Ich weiß, ich habe da einem wirklich Weltereignis beigewohnt, aber ich bin früher gegangen. Ja.
Interessant.
Und sorry. Also herzlichen Glückwunsch Bruce Springsteen und so und all seinen Bros und so. Aber sorry.
Ja. Er ist ja schon von manchen US-Präsidenten ja auch sträflich missverstanden worden. Legendär ja Ronald Reagan, der Born the USA als Kampagnensong benutzen wollte, bis dann irgendwann ihm mal einer erklärt hat, du hast aber schon kapiert, dass das eine Abrechnung mit dem amerikanischen Traum ist und speziell mit dem Vietnamkrieg. Genau. Also das ist schon...
Einfach mal zuhören,
würde man sagen. Ansonsten, was Springsteen angeht, ich habe große Sympathie für den Mann, teile diese unglaubliche Springsteen-Verehrung aber in der Tat auch nicht. Also es gibt viele gute Songs, finde ich. Für mich hört er aber schon 85 auf, so interessant zu sein. Also ich finde aus den 70ern die Sachen toll. Ich finde auch noch die frühen 80er gut. Aber es endet eigentlich für mich auch mit Born the USA. Und danach kamen immer noch mal ein paar ganz gute Balladen, finde ich. Mhm. Nur die Abtemponummern haben mich überhaupt nicht mehr erreicht.
Ja, die Balladen dürfen auch bei uns laufen zu Hause, genau.
Ja, guck mal, siehst du, also, das muss man sagen. Dann kommen wir jetzt mal zum deutschen Bruce Springsteen.
Woanders ist es auch beschissen.
Business Class Flug, Luxushotel, Mega Gage, Wendlers dreiste Ballermann-Forderung. So, jetzt reden wir. Das hat natürlich die Bild geschrieben. Michael Wendler hält sich trotz aller Karriererückschläge offenbar noch immer für den größten für einen Auftritt auf Mallorca, stellte der in die USA ausgewanderte Schlagersänger Forderungen, bei denen Stadelinhaberin Marion Krümel pfaff glatt die Luft wegblieb.
Da geht's doch schon los, oder?
Ja. Ja. Der Wendler ist gesellschaftlich isoliert aufgrund verschiedenster verschwörungstheoretischer Ausfälle bei Telegram, antisemitische Äußerungen. Also der hat nur wirklich nichts ausgelassen in seinem Hundehirn. Und lediglich in Pagera auf Mallorca, da hat man gesagt, ja komm, das ist ja ein Stück weit, muss man ja auch Kunst vom Künstler trennen. Das eine ist der Michael und das andere ist der Wendler. Und den wollen wir in Krümelstadel sehen. Aber der Wendler hatte völlig überzogene Forderungen. Damals wollte er noch 7.000 Euro für einen Auftritt vor Corona. Und jetzt muss der Wendler irgendwie gedacht haben, ich bin populär wie nie. Denn er hat plötzlich 25.000 Euro verlangt plus Business-Class-Flug, 5-Sterne-Luxushotel und Shuttle-Service. Und da hat man gesagt, also... Ja. Jetzt ist aber mal langsam gut, mein Freund.
Und dann
aber
bist
er wollte
du
nicht runtergehen.
Nur, dann bist du am Ende mit deinem Business-Class-Flugzeug kommst du eben doch nur in Krümels Stadel an. Ja?
Also, ist das nicht toll? Das,
ja, ich ehrlich gesagt, ich verfolge das nur so vom Rande.
Ja.
Ich kriege das alles mal über Fest und Flauschig geliefert, weil die beiden sich immer drüber unterhalten.
Ach so, sehr gut.
Das ist Gott sei Dank, muss ich mir das alles gar nicht so durchlesen. Aber ich glaube, jemand, der sich offen antisemitisch geäußert hat und Verschwörungstheorien verbreitet hat, der kann auch laufen.
Der kann auch laufen. Ja, also er hat wirklich, also die Wiedereingliederung ins Pop-Deutschland ist nicht ganz so leicht. Also auch das Vakuum, das Helene Fischer ja jetzt gerissen hat, vermag er nicht zu füllen auf die eine oder andere Art und Weise. Und er hat da eine Chance verpasst, zumindest langsam so über die intellektuelle Katzenklappe Mallorca wieder so den Weg in die deutsche Kultur zu finden. Also es ist knapp dran vorbei. Also wir wollen mal gucken, wie die Geschichte weitergeht und kommen jetzt noch zum Schluss hierauf.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Betrifft Weltglückstag. Gestern feierten wir ihn. Ich eher nicht. Zahnweh unten rechts. Ein sehr kluger Satz über das Glück hat die Schriftstellerin Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, geschrieben. Man spürt selten, was Glück ist, aber man weiß meistens, was Glück war. Was für ein wahrer Satz. Vorgestern war ich glücklich, als unten rechts noch alles heil war. Das Glück ist ein Vogel, heißt es in einem alten Wiener Lied. Das Glück fliegt von Ast zu Ast. Das Glück lebt nicht in einem Käfig. Laut Studie sind die glücklichsten Menschen, die finden. Ihr Sozialstaat macht sie glücklich. Kaum Korruption, Rechtssicherheit, Pressefreiheit. Wir Deutschen landen auf Platz 16. Wir sind halbglücklich. Im Himalaya gibt es das Königreich Bhutan. Glücklich sein ist die Staatsräson dieses kleinen Völkchens auf den Gipfeln dieser Welt. Sie haben einen National Happiness Index. Glücklich sein ist wichtiger als Wachstum. Zu meinem Glück brauche ich jetzt einen Flug nach Bhutan. Hoffentlich finde ich einen Zahnarzt. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner.
Oh Gott, steht das da wirklich? Hoffentlich finde ich einen Zahnarzt. Unglaublich.
Ja, hoffentlich finde ich einen Zahnarzt.
Unglaublich.
Aber ich wirklich, Anja, ich sage es, wie ich es empfinde, ich bin wirklich großer Fan von dem Mann, weil in dieser unglaublichen Banalität und das auch noch in Gegenüberstellung mit den größten Philosophen und Schriftstellerinnen der Welt, um dann zu enden zu sagen, ich hoffe, ich finde einen Zahnarzt. Es ist wirklich, das sind wirklich Diamanten, die er dann immer wieder in so kleine, ne?
Unten rechts. Ja. Mit unten rechts gehe ich in diesen Tag. Ja. Unten rechts.
Fantastisch, unten rechts. Ja, besser als der Wendler, der ist rechts unten. Ja, also von daher. Anja, ich danke dir ganz herzlich.
Okay, gut.
Ich wünsche dir viel Glück da in Weimar mit den Grünen.
Ich tröste
Robert Habeck ein bisschen.
Ja.
Ja.
Hoffentlich finde ich hier einen Zahnarzt. Mal gucken, auf was ich so brauche. Ey,
ganz ehrlich, die meisten Deutschen kannten Butan eigentlich nur als das Gas in den Big-Feuerzeugen. Also wir lernen alle stetig dazu, ne? Muss man sagen. Wir machen alle Entwicklungsschritte.
Oh Gott. Okay.
Anja, wir brechen ab. Wir müssen ab. Vielen Dank.
Also, danke Michi. Mach's gut.
Immer schön, dich da zu haben.
Ja,
bis
ciao,
bald.
Ciao.
Tschüss.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.